Ultraviolett.
Heute mit Mira Rigauf und Katharina Usling. Heute bei Ultraviolett wird es keine klassische Sendung geben, so wie ihr das gewohnt seid. Denn normalerweise ist es ja so, wir suchen uns ein Thema aus und beleuchten das dann von allen Seiten. Wir haben uns gedacht, wir halten euch heute einfach darüber auf dem Laufenden, was in letzter Zeit so passiert ist in der Politik.
Ja, und es ist tatsächlich ganz schön viel passiert, vor allen Dingen leider nicht so Gutes. Wir haben uns angeguckt, wie sieht's überhaupt mit der MeToo-Debatte aus, jetzt wo die ganzen Filmpreise verliehen wurden und auch immer noch werden. Außerdem haben wir gerade Black History Month und da haben wir uns gedacht, gucken wir doch mal auf ein paar Women of Color. Und wir haben einen schönen Text vom Pressesprecher der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, über den wir uns heute so richtig schön aufregen können.
Ja, ihr merkt schon, leider nicht so mega viele gute News hier. Deshalb ist es heute eher auch eine Sendung, um einfach ein bisschen abzuenden.
Amy Schumer, Melissa McCarthy, Phoebe Waller-Bridges und Caroline Kebekus, um nur einige wirklich witzige Frauen zu nennen. Der Pressesprecher Norbert Robers der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster findet aber, dass Männer trotzdem immer noch witziger sind als Frauen. Und das wird man ja wohl auch nochmal so sagen dürfen. Hier kommt jetzt ein klitzekleiner Ultra-Rant, warum wir das so ziemlich scheiße finden, was er da in der letzten Wissen-Leben-Ausgabe der Zeitung der WWU veröffentlicht haben. Und zwar hat er eine ganz tolle These aufgestellt. Die These lautet, Männer sind lustiger als Frauen.
Ja, und dafür hat er drei wirklich, wirklich wunderbare Argumente. Wir fangen mal mit dem ersten an. Und zwar sagt er, also er führt das auch, also er benennt es als Argument. Und zwar, die Frage, ob Männer oder Frauen mehr Humor haben, ist nahezu so alt wie die Menschheit. Also das ist sein Argument. Es gibt diese Frage und deswegen ist es auf jeden Fall legitim, dass er diese These aufstellt. Ich bin so, hä, in welcher Welt ist das bitte eine Argumentation? Also du bist der Pressesprecher von der Uni. Und das ist so deine Art des wissenschaftlichen Arbeitens.
Also erstmal kennen wir es ja alle, dass wir uns immer schon mal die Frage gestellt haben, wer ist denn jetzt witziger, Männer oder Frauen? Und das beschäftigt uns jeden Tag anscheinend so sehr wie den Pressesprecher der WWU. Und dann ist irgendwie seine ganze Argumentation, das fängt beim ersten Argument an, auf so eine total, auf so populistische Argumentationsstrategien fällt er rein oder verwendet er vielleicht auch bewusst, was ich jetzt nicht hoffe, sondern ich hoffe, er ist selber einfach nur drauf reingefallen und weiß es nicht besser, weil er da ja sowas begründet von wegen, naja, das war schon immer so oder das haben wir uns immer schon gefragt, also ist es wohl auch berechtigt.
Ja, vor allem ist es ja auch so dieses klassische, ich weiß, ich werde jetzt von allen dafür angegriffen, aber er sagt dann zum Beispiel auch so Sachen wie, ja, die Menschen, die mich da, also, dass das ja dann wieder eine Kritik ist, die ja die, ach so gelobte Meinungsfreiheit beschränkt. Also auch so ein super populistisches Argument, wo ich mir denke, ey, also sowas sollte einer Person wie ihm auch einfach nicht passieren.
Genau, das ist ja, womit er seinen Artikel anfängt. Erschienen ist das Ganze übrigens, falls ihr es nachlesen wollt, um euch selber aufzuregen, in der Dezember 2019, Januar 2020 Ausgabe von Wissen Leben, also in der Nummer 8 vom letzten Jahr quasi. Und am Anfang macht er das nämlich, um so quasi alle Kritik vorwegzunehmen, sagt er, ja, ich sag jetzt was, ich weiß, dass das ganz viele nicht toll finden, aber wir haben ja Meinungsfreiheit. Und dann nach seinem ersten tollen Argument führt er das zweite genauso tolle Argument an. Er führt nämlich Studien ran. Angeblich hat es eine Metastudie in Großbritannien gegeben. Und eine Metastudie ist ja Meta, also noch toller als eine Studie.
Ist eine super gute Studie.
Genau, die hat nämlich die anderen Studien nochmal ausgewertet. Und das reicht, um super wissenschaftlich zu sein und seine These mit ganz viel wissenschaftlichen Fakten zu unterfüttern.
Ja, genau. Und bei dieser Studie ist dann Überraschung rausgekommen. Ja, Frauen finden Männer lustiger als andersrum. Das ist natürlich auf jeden Fall jetzt was, was hier seine These unterstützt. Und dann sagt er sowas, naja, die Leute fühlen sich vielleicht auch so ein bisschen zurückerinnert an ihre eigene Schulzeit. Ich zitiere, dass die Jungs den Klassenclown gaben, während die Mädchen mit der gebotenen Zurückhaltung darüber lachten. Wo ich mich so frage, merkst du selber, dass das vielleicht auch einfach eine Frage von Sozialisation und gesellschaftlicher Erwünschtheit ist und nicht dieses, Männer sind per se witziger als Frauen.
Ja, er merkt gar nicht, dass er selber einfach so soziale Standards und Stereotype einfach wieder wiederholt und so als Norm setzt, was einfach nicht als Norm existiert. Und dann hat er natürlich noch ein ganz tolles drittes Argument. Und zwar kommt er, was fehlt noch in Scheinwissenschaftlichkeit? Wir haben das immer schon so gemacht. Es fehlt die Evolution. ist ja klar, dass er damit noch kommt, weil in der Humorevolution ist es ja vielleicht auch einfach richtig so, dass Männer witziger sind als Frauen. Ja, da hat sich ja schon die Biologie was bei gedacht.
Das ist bestimmt so ein Argument von wegen Fortpflanzung. Ja, die Männer mussten damals halt die Frauen beeindrucken und deswegen hat die Evolution dafür gesorgt, dass Männer auf jeden Fall witziger sind als Frauen. Ja, also jetzt, wenn du mir das so erklärst, Kathi, finde ich das auf jeden Fall absolut einleuchtend.
Ja, also gut, dass wir hier in dieser Sendung nie Witze machen, weil ihr würdet da draußen sowieso nicht lachen, weil Mira und ich nicht witzig sind. Naja, und diese drei tollen Argumente führen ihn zu seiner letzten, also zu seiner zweiten und abschließenden These, mit der er den Artikel auch abschließt, und die lautet, ich zitiere, Mann wie Frau darf zufrieden sein, irgendwie kommen erfreulicherweise doch alle auf ihre Kosten.
Ja, also da bleibt uns wirklich nur noch eins zu sagen. Lieber Herr Robers, wir empfehlen Ihnen wirklich, wirklich dringend, sich mal durch sämtliche Pay-TV-Sender zu klicken, denn wenn Sie in Ihrem privaten Umfeld wirklich keine witzigen Frauen finden, was ich jetzt irgendwie nicht so richtig glauben kann, aber gut, das kann ja sein, dann werden Sie spätestens da auf jeden Fall fündig werden. Wir können euch zum Beispiel Fleabag von Phoebe Waller-Bridges empfehlen.
Vom 1. Februar bis zum 29. Februar ist Black History Month. Wir sind also heute am 19. Februar noch mittendrin und der Black History Month wird von People of Color genutzt, um sich auf ihre Geschichte aufmerksam zu machen und sich zum Beispiel dafür einzusetzen, dass die Kolonialisierung aufgearbeitet wird und mehr in Schulbüchern aufgegriffen wird und mehr Aufmerksamkeit für die Geschichte von People of Color zu generieren. Unsere Kollegin Judith Wegner hat sich drei Women of Color, die sich für ganz unterschiedliche Dinge einsetzen, rausgesucht und stellt sie euch vor.
Wangari Mutamatai. Ein umweltbewusster Umgang mit der Natur und die Stärkung von Frauen in der Forstwirtschaft und Nahrungsmittelverarbeitung und Imkerei. Das sind die Themen, für die sich Wangari Mutamatai einsetzt. 1977 gründete sie das Green Belt Movement. Zunächst, um der zunehmenden Entwaldung in Kenia entgegenzuwirken. Dafür wurden über 30 Millionen Bäume gepflanzt, die Wangari zusammen mit anderen Frauen selbst züchtete. Wangari wurde 1940 südlich von Nairobi geboren und erhielt für eine Frau eine gute Schulausbildung. 1971 erwarb sie als erste Frau in Kenia den Doktortitel in Biologie an der University of Nairobi und wurde im gleichen Jahr erste Professorin. Wangari wurde zur zentralen Identifikationsfigur in der Frauenbewegung Kenias in den 70er und 80er Jahren. 2002 wurde sie schließlich stellvertretende Ministerin für Umwelt. Für ihren Einsatz mit dem Green Belt Movement erhielt sie dann 2004 als erste Frau aus einem afrikanischen Land den Friedensnobelpreis. Malala Yousafzai. Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift könnten die Welt verändern. Mit diesen Worten nahm Malala Yousafzai 2014 den Friedensnobelpreis an. Sie erhielt als jüngster Mensch überhaupt den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für Mädchenbildung. Malala wurde 1997 in Pakistan geboren und setzt sich seit 2009 für das Recht der Mädchen auf Bildung im Swat-Tal ein. Während der Taliban-Herrschaft bloggte sie in einem anonymen Tagebuch für die BBC über ihren Alltag. Sie kritisierte die Schließung von Schulen in ihrer Heimat. 2012 wurde sie wegen ihres Aktivismus auf dem Nachhauseweg von der Schule von den Taliban angegriffen und niedergeschossen. Nach dem Angriff setzte sich Malala erst recht für die Schulbildung von Mädchen ein, denn eine Gewehrkugel könnte sie nicht zum Schweigen bringen. Chimamanda Ngozi Adichie. We should all be feminists. Mit diesem Ausspruch und ihrer Rede 2012 löste Chimamanda Ngozi Adichie eine internationale Debatte über die Bedeutung des Feminismus im 21. Jahrhundert aus. Das Video zum Vortrag wurde mehr als 5 Millionen Mal angeguckt und als Buch in über 32 Sprachen rausgebracht. Beyoncé samplete in ihrem Song Flawless einen Satz daraus. Die nigerianische Schriftstellerin veröffentlicht seit den 90er Jahren Essays, Gedichte und Romane, die in mehrere Sprachen übersetzt werden und ist immer wieder zu Gast bei Podiumsdiskussionen oder Buchmessen. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet und gilt als herausragende Stimme der Weltliteratur und Beispiel für junge afrikanische Literatur.
Drei von vielen großartigen Black Women of Color. Weitere Infos zum Black History Month findet ihr auch auf unserem Instagram-Account Ultraviolett. Und das ist auch nochmal sehr wichtig zu sagen, wenn sie tolle Vorbilder sind, sie sind keine Karnevalskostüme. Leute, nächste Woche steht es an, es ist wieder Karneval und auch jetzt sieht man wieder in den sozialen Medien Kostüme, die in meinen Augen gar nicht gehen. Egal, ob sich Leute blackfacen oder ob sie sich als Indigene verkleiden oder sonst irgendeine Kultur sich aneignen, um diese als witziges Karnevalskostüm zu tragen. Denkt drüber nach, als was ihr euch verkleidet. Es gibt auf jeden Fall viele coole Möglichkeiten, um genau das zu umgehen. Das ist wirklich nicht so mega schwierig.
Wenn ich in den letzten Wochen die Zeitung aufgeschlagen habe, dann war ein Thema so ein richtiges Dauerthema. Und das ist eigentlich ein klassischer Fall von absurd geringen Fällen, die es aber trotzdem immer wieder in die Zeitung schaffen und vielleicht sogar dazu führen, dass irgendwelche Gesetze geändert werden.
Ja, und zwar ist es so, dass jetzt tatsächlich in mehreren Bundesländern geplant wird, dass das Tragen vom Niqab und von der Burka im Schulunterricht beziehungsweise an der Uni komplett verboten werden soll, beziehungsweise dass es ein Gesetz gibt, das das möglich macht. Aktuell gab es zwei Fälle, die sehr, sehr groß in den Medien besprochen worden sind. Und zwar war das einmal in Kiel an der Universität und in Hamburg. In diesem Fall war es eine Berufsschülerin, die eben mit Vollverschleierung in die Schule gekommen ist. Die Schule wusste sich nicht zu helfen, hat das Ganze vor Gericht gebracht. Das Gericht hat es abgelehnt. Und jetzt ist tatsächlich in Hamburg die große Diskussion, müssen wir das Gesetz ändern? Und tatsächlich ist es so, dass dort die gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen für das Verbot sind. Und das also allein bei dieser Parteienkonstellation. Das finde ich immer so crazy, dass man sich vor Augen führen muss, dass auch da einfach ganz, ganz massiver Rassismus sitzt.
Und ich finde, das Traurige daran ist ja wirklich, es geht in beiden Fällen um eine einzige Person. Und deswegen will man jetzt einfach das Gesetz ändern. In Kiel an der Uni ist es eine einzige Frau und in Hamburg an der Berufsschule ist es auch eine einzige Frau. Natürlich betrifft das vielleicht irgendwie dann noch mehr, wenn das Gesetz geändert wird, aber so aufgrund von einer einzigen Person sich zu überlegen, das Gesetz zu ändern, wie doll kann denn ein Mensch jemanden stören, dass man sich darüber Gedanken macht, frage ich mich bei solchen Sachen immer.
Ja, stören ist tatsächlich so das Stichwort, vor allem wenn man sich eben so die Argumentation anguckt, mit der dann halt so diese Gesetzesänderung dann eben auch begründet werden soll. Zum Beispiel sagt der Hamburger Schulsenator, ja, also Schulunterricht könne ja nur funktionieren, wenn der Lehrer und der Schüler einander ins Gesicht sehen können. Und wenn das nicht passiert, könne kein funktionierender Unterricht stattfinden und deswegen müsse man das ja verbieten. Und das überwiege auf jeden Fall auch die Glaubensfreiheit. Und das finde ich halt so stark, weil das ist einfach was bei uns im Grundgesetz verankert ist. Und wo es schon irgendwie gar nicht so leicht ist, hinzugehen und zu sagen, hey, wir stellen jetzt irgendwas darüber.
Und ich finde, auch das ist ja wieder eine Debatte, die geführt wird von Leuten, die nichts damit zu tun haben. Woher weiß denn der Hamburger Schulsenator, dass man in die Augen gucken muss? Also hat er schon mal einem Schüler oder einer Schülerin gegenübergestanden und sich gestört dadurch gefühlt, dass sie einen Niqab auf hatte? Ich glaube nicht. Und irgendwie wird diese Debatte von Leuten geführt, die selber keine Burka oder kein Niqab tragen. Und das kann doch einfach nicht sein.
Ja, auf jeden Fall. Also da merkt man halt auch wieder, die Leute haben irgendwie gar keinen Plan von dem, was sie da entscheiden müssen. Und vor allem, wenn man sich so anguckt, okay, was gibt es eigentlich noch für unfassbar viele wichtige Gründe, wieso Schulunterricht eigentlich nicht funktioniert? Und ganz ehrlich, also die Burka oder der Niqab ist wahrscheinlich unser aller kleinstes Problem, was wir da haben. Aber naja, trotzdem müssen wir über mögliche Änderungen der Regeln und Gesetze diskutieren.
Ja, andere Regeln und Gesetze, die oder vielleicht eher Sprachregeln und Gesetze, die ja auch immer wieder in der Diskussion stehen, ist das schöne Thema gendergerechte Sprache. Wie formulieren wir denn jetzt richtig so, dass alle Menschen sich angesprochen fühlen? Der Spiegel hat sich das jetzt auch überlegt und möchte jetzt auch gendergerecht formulieren und sagt selber, die haben so ein schönes 76-seitiges Dokument veröffentlicht, wie sie denn jetzt Artikel schreiben und worauf geachtet wird. Naja, und ein Absatz ist eben dazu auch zu gendergerechter Sprache. Und da heißt es, dass das generische Maskulinum nicht mehr Standard sein soll.
Ja, also erstmal voll gut. Endlich mal ein großes Medienhaus, was das erkennt. Das ist irgendwie, mich regt es total auf, gerade wenn sich irgendwie ein Medium das auf die Fahnen schreibt, irgendwie progressiv zu sein oder so. Und dann wird halt nicht gegendert. Und ich meine, gerade in so Lokalblättern und auch bei den großen Zeitungen ist es halt einfach nicht üblich, dass das passiert. Da denke ich so, okay, Spiegel, super fortschrittlich, nice. Aber dann heißt es weiter in diesem Text, alle streben an, in ihren Texten beide Geschlechter abzubilden. oh boy, sogar die Bundesregierung hat erkannt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und der Spiegel kriegt es nicht auf die Reihe.
Ja, vielleicht lesen sie selber keine Nachrichten.
Ich bin auf jeden Fall ziemlich enttäuscht davon, weil das irgendwie so dieses, du denkst, okay, gut gemeint, hier versuchen Leute irgendwie tatsächlich was zu verändern und dann zeigt sich aber wieder, dass da einfach so ein extrem rückständiges Weltbild hintersteckt.
Ja, und dass man sich vielleicht auch einfach gar nicht genug damit auseinandersetzt, weil man keine Lust dazu hat. Also ich finde, das ist das, was das auch immer widerspiegelt, so, ja, okay, wir machen das jetzt, weil irgendwie wollen das viele, dass wir das machen. Aber wir setzen uns mal nicht so mit auseinander, machen das so Larifari-mäßig.
Ja, was ich da zum Beispiel besser fand, ist, wie Spotify jetzt gendert. Die haben das ja auch so sehr unaufgeregt gemacht. Auf einmal gab es mit dem Update, dass da nicht mehr Künstler, sondern Künstler-Sternchen-Innen stand, was ich super gut finde. Also ich meine, Spotify ist einfach eine Plattform, das müssen wir uns ja vor Augen führen, die von ultra vielen Menschen genutzt wird, egal welchem politischen Spektrum die Menschen jetzt da angehören. Und ich finde es gut, dass diese Leute, die Spotify nutzen, jetzt einfach dazu gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Sie sehen das jeden Tag in your face. Leute, beschäftigt euch damit und ihr werdet feststellen, ist es nicht so super aufwendig, gendergerechte Sprache zu lesen. Es stört nicht eure Wahrnehmung. Spätestens nach 2, 3 Tagen fällt euch das auch einfach nicht mehr auf. Deswegen bin ich sehr dafür, dass mehr Unternehmen es so wie Spotify machen und solche Regelungen einfach einführen. Zwölf Nominierungen für den César, das französische Pendant des Oscars, und 12 Frauen, die den Regisseur der Vergewaltigung bezichtigen.
Der neue Film von Roman Polanski, auf Deutsch Intrige, ist echt krass umstritten. In Frankreich sind die Proteste sehr groß und es gibt sogar wurden Vorführungen vom Film abgesagt.
Ja, und auch hier in Deutschland kann man in den Medien natürlich mal wieder so diese klassische Diskussion verfolgen. Kann man eigentlich Kunst und KünstlerInnen voneinander trennen? Und ganz ehrlich, fragt mich, wenn wir uns diese Frage stellen, was haben wir eigentlich aus der MeToo-Debatte gelernt?
Ja, das frage ich mich auch. Ich fand erstmal den Fun Fact witzig, was du mir eben gesagt hast, wusste ich nicht, dass der Film auf Französisch J'accuse heißt, also ich klage an. Und ja, also manchmal frage ich mich bei Roman Polanski, ob er selber das nicht so ein bisschen auf die Spitze treibt und sich eigentlich zu Hause einen ins Fäustchen lacht, weil er weiß, wie geil er um alles drumherum gekommen ist, weil er jetzt in Frankreich ist.
Aber es zeigt ja auch mal wieder ganz gut, es ist so dieses klassische, naja, es hat ja in der Vergangenheit diese Fälle gegeben und jetzt tun alle mal so, als würde das dafür sorgen, dass tatsächlich auch die Karriere irgendwie von Männern zerstört, aber er ist halt wieder so ein klassischer Fall von, naja, er konnte das halt machen und die Leute schauen sich seinen Film an und ist klar, es gibt ein bisschen Kritik, aber sie scheint ihm jetzt auch nicht so mega krass zu schaden.
Ja, auch schlechte Publicity ist Publicity, ne? Und es gibt dann genug Leute, die sich erst recht deswegen Filme angucken wollen. Und was ich ganz interessant finde an der Art, wie er dann das, was du ihm erzählt hast, in einem Film macht, ist ja so ein bisschen, sich auch selbst wieder in die Opferrolle zu drängen. Mhm. Also er muss jetzt irgendwie in Frankreich leben, im Exil, bla bla bla. Und das ist was gerade Männer, die beschuldigt werden wegen sexuellem Missbrauch, ganz, ganz häufig machen. Ich finde, das sieht man gerade sehr schön auch bei Harvey Weinstein, wo ja gerade die Prozesse laufen, wo Überraschung auch schon wieder ein paar Klagen fallen gelassen wurden. Aber der eigentlich vor ein paar Jahren noch so ein zwar älterer Mann war, aber relativ fit. Und wenn man sich jetzt Fotos oder Berichte anguckt, wie gebrechlich er dann da mit so einer Gehhilfe zum Gerichtssaal kommt und am besten mit dem Auto noch in den Gerichtssaal gefahren werden muss, da frage ich mich wirklich so, ja, nee, come on, als ob das auf einmal jetzt dir so zur Last geht und du auf einmal so krank bist, dass du dich jetzt so darstellen musst.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine krasse Inszenierung. Also egal, wie schlecht es ihm geht oder nicht, es ist einfach so ein zur Schaustellen und irgendwie was von den Medien auch so super aufgegriffen wird. Das finde ich dann ja auch immer krass.
Ja, und eigentlich am schlimmsten an der ganzen Sache, finde ich, ist, dass wir das jetzt gerade haben, obwohl die Oscars gerade waren, wo fangen wir lieber gar nicht bei der Frage von Frauenrepräsentation bei den Oscars an, aber ein Film, der ja auch nominiert war Bombshell. Und das ist der erste Film, der sich mit der MeToo-Debatte überhaupt auseinandersetzt. Der ist jetzt letzte Woche in Deutschland angelaufen. Da geht's um Fox News und Roger Ailes, der ja auch angeklagt war wegen sexuellem Missbrauch und sexueller Belästigung und alles. Und er hat so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass überall nur die Männer im Mittelpunkt stehen und überall nur geguckt wird, wie geht's denn denen jetzt damit? Oh Mensch, ihr seid angeklagt, die Armen, ja, blöd für euch.
Ja, und es zeigt aber halt auch mal wieder, ja, so ein Film mit so einer Thematik kann auf jeden Fall für den Oscar nominiert werden. Das ist ein Thema, was en vogue ist, aber letztendlich auch nur, solange es nicht unbequem ist und solange man damit Geld machen kann.
Ja, und letztendlich geht's ja nicht um die Frage, ob man Kunst oder KünstlerInnen trennen kann, sondern wer davon profitiert. Und das ist in dem Fall halt leider Roman Polanski, weil sich viele Leute seinen Film angucken werden. Und wenn ein mutmaßlicher Vergewaltiger weiterhin ungehindert Geld verdient, Preise verliehen bekommt und keine schlechte Reputation fürchten muss, dann läuft, finde ich, auf jeden Fall irgendwas richtig falsch in unserer Gesellschaft. Der Internationale Frauentag hat viele Namen. Ich persönlich finde zum Beispiel Frauenkampftag auch ziemlich gut, weil es eben auch nochmal verdeutlicht, dass es ein Tag ist, an dem über vergangene und auch aktuelle feministische Kämpfe für eine gerechte Gesellschaft informiert wird und auch demonstriert wird und wir auch wirklich auf die Straße gehen können, an Demos teilnehmen können, Aktionen teilnehmen können und kämpfen.
Der Internationale Frauenkampftag findet am 8. März statt. Das ist dieses Jahr ein Sonntag, was natürlich nicht so mega gut ist, um jetzt die Lohnarbeit zu bestreiken. Aber natürlich ist es auch ein Tag, an dem unbezahlte Care-Arbeit stattfindet. Und da bietet sich der Streik auf jeden Fall an.
An dem Wochenende gibt es auf jeden Fall jede Menge Veranstaltungen, auch hier in Bielefeld rund um den Frauenkampftag. Wie ihr euch einbringen könnt, das erzählt euch unsere Kollegin Judith Wegener.
Für sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung, faire Arbeitsbedingungen und das Ende von Gewalt und Unterdrückung gegenüber Flint-Personen geht's am Samstag, den 7. März, auf die Straße. Organisiert wird die Demo von der DGB. Ihr könnt euch aber auch dem autonomen Block des Frauen- und Queer-Streiks anschließen. Die ersten Reihen sind dafür Menschen reserviert, die keine Cis-Männer sind. Die Demo startet am 7. März um 15 Uhr am Jahnplatz. Still Not Loving Patriarchy. Wer abends noch Energie hat, ist ins AJZ zur Party zum Internationalen Frauenkampftag eingeladen. Da sind alle außer Cis-Typen willkommen. Musikalisch gibt's Punk, Pop, 80er und Hip-Hop und als Getränkespecial Cocktails. Los geht es Samstagabend, den 7. März ab 21 Uhr im AJZ Bielefeld. Am Sonntag könnt ihr euch zwischen 13 und 15 Uhr bei einem feministischen Kaffeekränzchen offen austauschen über Themen wie Feminismus, Streik und Selbstbestimmung für Flint-Menschen. Im Kulturhaus Bielefeld findet das Ganze am 8. März bei Kaffee und Kuchen statt. Zwischen dem 5. und dem 9. März finden anlässlich des Frauenkampftags die Frauenfilmtage statt. Organisiert von der Terre de Femme Städtegruppe werden in der Volkshochschule Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt, bei denen Frauen im Mittelpunkt stehen. Außerdem findet am Montag, den 9. März, zum Abschluss der Veranstaltungsreihe ein Podiumsgespräch über die Bedeutung des Internationalen Frauenkampftags statt. Los geht es am 9. März um 19 Uhr im historischen Saal der Volkshochschule.
Wie ihr gerade gehört habt, viele Veranstaltungen, die nur für Flint-Personen gedacht sind, also Frauen, Lesben, Inter, Enbys und Trans-Personen. Und da stellt sich ja nicht so ganz unberechtigt die Frage, wie man sich da als Cis-Mann eigentlich einbringen kann.
Also auf jeden Fall eine gute Idee ist, auf die Demo zu gehen, das geht auch als Cis-Mann. Oder noch besser ist, solidarisch zu sein mit Frauen und Queers und die in eurem Umfeld zu unterstützen und denen die Teilnahme am Streik zu ermöglichen.
Das kann zum Beispiel dadurch sein, dass ihr ihre Care-Arbeit übernehmt oder dass, wenn es in eurer Möglichkeit steht, Menschen, die am Streik teilnehmen wollen, von der Arbeit freistellt. Grundsätzlich würde ich sagen, schaut euch um und nutzt eure Privilegien, um marginalisierten Personen in eurem Umfeld eben Unterstützung zu bieten.
Und als letztes noch, akzeptiert doch bitte auch mal, dass es als Flint-Person auch einfach mal entlastend ist, Räume und Veranstaltungen zu haben, die nicht von Cis-Männern dominiert werden.
Ultraviolett.